Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Susanne Daubner.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
War es möglicherweise Glück, dass Schlimmeres verhindert werden konnte? Zu gleich zwei besorgniserregenden Vorfällen kam es vergangene Nacht am Leipziger Flughafen. Vorfälle, die zu einem Polizeigroßeinsatz führten und dazu, dass zeitweise der Flugverkehr komplett lahm lag. Eine mit Sprengstoff ausgerüstete Drohne wurde in der Nähe ukrainischer Frachtflugzeuge gefunden. Behörden gehen von einem versuchten Anschlag aus. Ein politisches Motiv wird nicht ausgeschlossen. Außerdem kollidierte eine DHL-Frachtmaschine in der Luft mit einem unbekannten Objekt. Ermittelt werden muss nun auch, ob und wie beides miteinander in Verbindung steht. Ingo Groß und Till Schäbitz.
Der Flughafen Leipzig-Halle gegen Mitternacht. Polizei und Feuerwehr sind auf dem Rollfeld. Um 23.42 Uhr wird ein unbekanntes Flugobjekt gesichtet und ein verdächtiger Gegenstand, dort, wo ukrainische Antonov-Frachtmaschinen parken. Eine Drohne mit Sprengvorrichtungen, wie sich später herausstellt. Mit einem Roboter können Spezialkräfte der Polizei den Sprengsatz entschärfen. Für zwei Stunden gibt es keine Starts und Landungen.
Was zur Folge hatte, dass mehrere Maschinen umgeleitet werden mussten. Es betraf auch eine Passagiermaschine, die sich verspätet auf dem Anflug befunden hatte. Die wurde nach Nürnberg umgeleitet.
Kurze Zeit später kommt es zu einem weiteren Vorfall. Eine DHL-Frachtmaschine stößt beim Landeversuch mit einem unbekannten Flugobjekt zusammen und kann später leicht beschädigt in Hannover landen. Am Abend treffen der Bundesinnenminister und sein sächsischer Kollege zur Lagebesprechung am Flughafen ein. Die Rede ist von einem sehr ernsten Sicherheitsvorfall.
Es ist eine neue Gefahrenqualität. Drohnensichtungen, Drohnenbedrohungen, auch im hybriden Zusammenhang, das kennen wir aus der Vergangenheit. Dass eine Drohne bewaffnet mit Sprengstoff sich hier auf einem Flughafengelände befindet, das ist ein neues Bedrohungsszenario.
Der Flughafen Leipzig-Halle zählt als DHL-Knotenpunkt zur kritischen Infrastruktur. Auch die NATO nutzt ihn als Drehkreuz für Schwerlasttransporte, die teils über ukrainische Frachtmaschinen abgewickelt werden. Vor zwei Jahren war ein solches DHL-Flugzeug bereits Ziel eines Anschlags. Weil sich der Abflug verzögerte, explodierte der versteckte Brandsatz noch am Boden. Das Paket stammte offenbar aus Vilnius. Fünf Männer stehen derzeit in Litauen vor Gericht. Sie sollen Verbindungen zum russischen Geheimdienst haben. Auch der neue Fall wirft Fragen auf.
Wenn wir darüber spekulieren, wer könnte dafür verantwortlich sein, dann werden viele natürlich zunächst einmal an Russland denken. Ich würde nur immer davor warnen, da zu vorschnell zu sein. Es gibt sicher auch andere denkbare Varianten, aber ganz deutlich fällt einem Russland als möglicher Akteur mit als erstes ein.
Aktuell versuchen die Sicherheitsbehörden zu ermitteln, wer die Drohnen gesteuert hat und in wessen Besitz sie waren. Erst danach kann es wohl belastbare Hinweise auf die möglichen Drahtzieher geben.
Eine mit Sprengstoff beladene Drohne am Flughafen Leipzig-Halle. Was bedeutet das und können wir uns gut genug wehren? Darüber konnte ich am Abend mit dem Bundesinnenminister sprechen. Guten Abend, Herr Dobrindt.
Grüß Gott und guten Abend.
Sie sprechen von einem neuen Bedrohungsszenario und neuer Gefahrenqualität. Was heißt denn das für die Menschen, für die Bürgerinnen und Bürger im Alltag?
Naja, man muss wissen, dass es dieses Bedrohungsszenario gibt. Deswegen habe ich vor Wochen schon deutlich gemacht, dass wir die Bedrohungslage hochstufen mussten von einer abstrakten Bedrohung jetzt zu einer hohen Bedrohungslage. Wir sehen, dass es Anschläge gibt in Deutschland. Wir sehen, dass es hybride Bedrohungen gibt, die sich dann auch so äußern wie heute, dass zum ersten Mal nicht eine Drohne sich im Flughafen wiedergefunden hat, sondern eine Drohne, die mit Sprengstoff beladen war. Damit muss man umgehen, diese Gefahren. Szenarien, die muss man kennen und die Politik muss darauf reagieren.
Wie wahrscheinlich ist ein politisches Motiv? Die Nähe der Drohne zu ukrainischen Flugzeugen lässt viel Raum für Vermutungen.
Ja, es gibt sehr viele Spekulationen, die kann man heute auch den ganzen Tag schon lesen. Wir können keine Spekulationen bestätigen. Das ist jetzt Teil auch der weiteren Ermittlung und der Aufklärung. Aber wenn ich von hybrider Bedrohung spreche, wenn ich die Spitzen der Sicherheitsbehörden hier nach Leipzig einlade, sowohl vom Verfassungsschutz als auch der Bundespolizei als auch das BKA, dann deutet das ja schon darauf hin, dass wir es hier mit einer sehr ernsten Gefahrensituation zu tun haben, die alle unsere Aufmerksamkeit auch braucht, auf die wir auch reagieren müssen und die wir nicht im Amateurbereich vermuten, sondern alles das, was ich auch heute gesehen habe, ist höchst professionelle Arbeit an der Drohne, an dem Bereich des Sprengsatzes, sodass man daraus seine Rückschlüsse ziehen kann, aber noch nichts beweisen kann.
Aber wenn Sie das so sagen, professionell vorbereitet, höchst professionell vorbereitet, ist das ein Hinweis darauf, dass es auch staatliche Akteure sein könnten?
Das können auch fremde Mächte sein. Die ermitteln ja in alle Richtungen. Aber es ist auf jeden Fall nicht auszuschließen. Aber recht viel mehr kann man jetzt hier als Bundesinnenminister auch nicht sagen, weil das Teil der Ermittlungen ist. Aber wenn ich mir das anschaue, wie hier vorgegangen worden ist, was hier an Drohne existiert hat, was hier an Sprengsatz existiert hat, dann muss man von einem hochprofessionellen Vorgehen ausgehen. Und dieses professionelle Vorgehen erfordert mehr als Laienwissen. Und deswegen, ja, kann man fremde Mächte einfach nicht ausschließen.
Selten ist ein Ort besser gesichert als ein Flughafen. Ist geklärt, wie es sein konnte, dass die mit Sprengstoff beladene Drohne bis aufs Rollfeld vordringen konnte und welchen Ursprung der Sprengstoff hat?
Es ist aus der jetzigen Erkenntnis so, dass wir davon ausgehen müssen, dass dieser Sprengstoff militärischer Sprengstoff ist. Wir müssen ferner davon ausgehen, dass derjenige oder diejenigen, die diese Drohne konstruiert haben, sie auch so konstruiert haben, dass sie gewisse Detektionen umgehen kann. Also auch da deutet alles darauf hin, dass man sich professionell darauf vorbereitet hat. Und wie diese Drohne, wie lang diese Drohne, wie weit diese Drohne geflogen ist, um dann hier in der Nähe auch von Flugzeug, von Fluggerät sich aufzuhalten, das ist Teil der weiteren Ermittlungen.
Ist der Flughafen Leipzig-Halle besonders im Fokus, weil er Umschlagplatz für militärisches Material ist? Vor 2 Jahren ist dort, viele werden sich erinnern, schon ein Versandpaket explodiert.
Ich kann nichts dazu sagen, was den Flughafen Leipzig anbelangt. Nur insofern, er ist einer der Flughäfen, die bei uns auf der Top-Liste stehen, der Ausrüstung mit Technik. Wir rüsten Flughäfen ja mit Drohnendeduktion und Abwehr aus. Und da gehört dazu den Flughäfen, die oben mit auf der Liste stehen, die auch Technik bereits haben. Aber wir reden hier von einem Wettlauf auch mit der Technik. Ich habe das deutlich gemacht, wenn Drohnen so konzipiert werden, dass sie Technik umgehen, muss die Technik auch immer wieder nachgerüstet werden. Diesen Wettlauf, den stellen wir uns aktiv.
Ja. Der Airportverband ADV zum Beispiel bemängelt, dass diverse deutsche Flughäfen auch Leipzig zugesagte Systeme zur Drohnenabwehr nicht bekommen hätten, auch vom Bundesinnenministerium zugesagt. Geht das jetzt schneller?
Nein, das trifft so nicht zu, sondern wir sind mit all diesen Flughäfen natürlich im Austausch. Die Technik ist im Aufbau, zum Teil verbaut, zum Teil wird sie verbaut, zum Teil ist sie im Zulauf. Nochmal, es geht hier um einen Wettbewerb, es geht um ein Wettrüsten. Das heißt, die Technik wird auch immer erweitert und nachgerüstet. Aber über Details will ich dazu auch keine Auskunft geben, weil das Rückschlüsse zieht, die man ja nicht ziehen sollte, zumindest nicht auf der falschen Seite. Aber Drohnenabwehrtechnik ist etwas, was stark im Fokus steht im Aufbau. Übrigens geht es da nicht nur um Flughäfen, sondern die Bedrohung über Drohnen ist an vielen Stellen. Deswegen habe ich die Drohnenabwehreinheit bei der Bundespolizei gegründet, die flexibel im Einsatz ist. Deswegen haben wir das gemeinsame Drohnenabwehrzentrum gegründet, das auch jetzt gerade aktiv ist. Und deswegen wurde auch das Abwehrzentrum Hybrid gegründet, das auch gerade jetzt mit dieser Situation befasst ist, mit den hybriden Bedrohungen, die wir eben für hoch einschätzen.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Was hat Zehntausende, meist junge Menschen, motiviert, ihre Heimat so plötzlich zu verlassen. Und war der Ansturm auf die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika organisiert? Antworten auf diese Fragen werden weiter gesucht von der europäischen Migrationspolitik, um ein neues Ceuta zu verhindern, aber auch von all denen, die bei dem Ansturm Familienmitglieder verloren haben. Möglicherweise mehr als 100 Menschen sind ums Leben gekommen, etliche werden noch vermisst. Über das Trauern und das Bangen der Angehörigen, Christina Böker.
Saida Mohamedi sucht ihren Sohn Walid, 16 Jahre alt, seinen großen Bruder. Seit Freitag warten sie jeden Tag an der Grenze zu Ceuta, hoffen, dass Walid, wie so viele andere, doch noch zurückkommt. Er ist nach draußen gegangen. Wir dachten, er spielt mit den Kindern auf der Straße. Als wir nach ihm fragten, sagte man uns, sie seien alle nach Ceuta gegangen. Donnerstag war das. Sein Telefon hat Walid nicht dabei. Seitdem kein Kontakt zu ihm. Dass er auswandern wolle, davon habe er nie gesprochen. Was ich fühle? Du kannst es nur verstehen, wenn es dir genauso geht. Die Sorgen machen mich krank. Ich kann nicht schlafen, nicht essen, nicht trinken. Ich hoffe einfach nur, dass mich jemand anruft. Ist Walid hier am Strand von Ceuta mit seinen Freunden angekommen? Sind das seine Schuhe? Schwierig, die Spur eines Jungen hier zu finden. Ein Hoffnungsschimmer? Als Minderjähriger genießt er besonderen Schutz. Geschätzt um die 1000 unter 18-Jährige sollen noch hier sein. Im marokkanischen Viertel von Ceuta, dem Barrio del Príncipe. Hier hilft Ahmed Enfedal mit seiner Nachbarschaftsinitiative seit Jahren ankommenden Migranten. Am Kiosk nebenan herrscht seit Tagen Ausnahmezustand. An dem Tag, als so viele gekommen sind, haben wir ihnen erstmal dabei geholfen, über WhatsApp Kontakt mit ihren Familien aufzunehmen, um ihnen zu sagen, dass sie in Ceuta angekommen sind und dass ihnen unterwegs nichts passiert ist. Und wenn sie minderjährig waren, dann haben wir direkt versucht, sie an das Jugendzentrum weiterzuleiten. Jetzt hilft Ahmeds Initiative, Familien wieder zusammenzufinden. Sie melden sich hier, hoffen, dass ihre Kinder überlebt haben. Für die vielen Minderjährigen hat Ceuta neue Unterkünfte eröffnet. Zurückgeführt werden dürfen sie zwar nicht, aber wenn die Familie bekannt ist, gilt ein spezielles Verfahren. Erstmal müssen wir die Familie finden, dann beweisen, dass sie das Kind sicher aufnehmen kann und dass man das Kind unter den aktuellen Umständen auch übergeben kann. So weit denkt Saida noch gar nicht. Sie will einfach nur ein Lebenszeichen. Wenn wir nur wüssten, dass er dort ist, dann wären wir beruhigt und müssten nicht jeden Tag hierher kommen, um am Tor zu schauen, ob er herauskommt oder nicht. Saidas größte Angst, dass Walid nie am Strand von Ceuta angekommen ist, nicht überlebt hat wie die anderen Todesopfer. 141 hat eine Hilfsorganisation bisher gezählt.
Das scheinbar so offene Meer zu schließen, es ist das Druckmittel, das der Iran seit Monaten nutzt. Als Reaktion auf die Angriffe der USA und Israels bedroht das iranische Regime durchfahrende Schiffe in der Straße von Hormus und blockiert die Meerenge. Daran konnte auch US-Präsident Trump bislang wenig ändern, weder mit Drohungen seinerseits noch mit Verhandlungen. Und doch könnte es hier bald wieder eine sichere Route für die Schifffahrt geben. Darauf hat sich der Iran offenbar mit dem Oman geeinigt. Das Land liegt ebenfalls an der Straße von Hormus und war in der Vergangenheit auch schon als Vermittler zwischen Iran und den USA tätig. Katharina Willinger.
Stillstand auf der Straße von Hormus. Bilder der letzten Tage und Wochen zeigen, dass sich hier nach wie vor kaum etwas bewegt. Vor dem Krieg fuhren bis zu 150 Schiffe und Tanker ein und aus. Aktuell sind es meist nur eine Handvoll. Die iranische Revolutionsgarde soll die Meerenge vermint haben. Immer wieder kommt es auch zu Angriffen durch Drohnen. Nun verhandelt der Iran mit dem Oman, dem anderen Anrainerstaat der Straße von Hormus, darüber, wie die Meerenge wieder geöffnet werden könnte. Bisher sind nur iranische Forderungen durchgedrungen. Demnach schlägt der Iran eine Art Rundkurs vor. Einfahrt durch iranische Gewässer, verbunden mit einer Gebühr. Ausfahrt durch omanisches Territorium mit Zustimmung des Iran. Im dortigen Außenministerium verweist man auf eine weitere Forderung. Solange die US-Aggressionen weitergehen und solange die Blockade gegen den Iran anhält und Angriffe weitergehen, wird sich an der Lage in der Straße von Hormuz auch nichts ändern. Ansonsten hätten die USA mit den aktuellen Gesprächen nichts zu tun, betont Teheran. Schwer zu glauben, so agiert der Oman bereits seit vielen Jahren als regionaler Vermittler zwischen beiden Ländern. US-Präsident Trump bleibt währenddessen einem Muster treu. Gestern Abend US-Zeit spricht er zum wiederholten Male davon, dass man einem Deal ganz nah sei. Könnte schon morgen oder übermorgen soweit sein. Wir haben große Fortschritte gemacht. Sie haben mich angerufen und gesagt, bitte lass uns sprechen. Was auch immer sich gerade am Horizont abzeichnet. Es dreht sich bisher nicht um das iranische Atom- oder Raketenprogramm, sondern nur um die Straße von Hormuz, die vor dem Krieg offen war und zukünftig ganz offiziell vom iranischen Regime kontrolliert werden könnte.
Sarah Schmidt ist in Washington. Sarah, gibt es schon weitere Reaktionen aus den USA auf die jüngsten Entwicklungen?
Nein, bisher gibt es keine offiziellen Reaktionen von US-Seite. Das mag auch daran liegen, wir haben es ja gerade im Beitrag gehört, dass wir die Details bisher nur als Gerüchte kennen. Außenminister Marco Rubio hatte heute einen Termin, ist von Journalistinnen und Journalisten gefragt worden und hat abgeblockt. In diesem Moment hält Donald Trump in Las Vegas in einem Casino eine Rede. Da hören wir gerade auch rein. Bisher hat er sich aber nicht zum Thema Iran geäußert. Ist fraglich, ob er das tun wird. Es geht allgemein um das Thema Wirtschaft. Fest steht aber, wenn es wirklich so sein sollte, dass der Iran eine gewisse Kontrolle über die Straße von Hormuz verlangt, dann wäre es schwierig und dann wäre meine Einschätzung, da könnte die US-Regierung eigentlich nicht zustimmen, denn Donald Trump und seine Administration, die haben immer wieder betont, nein, sie wollen die Kontrolle über die Straße von Hormuz haben und der Iran darf darüber keine Macht haben.
Mhm. Du deutest es schon an, wenn das Abkommen zwischen dem Iran und Oman jetzt wirklich so kommen sollte, wie es im Raum steht, was würde das denn für den Friedensprozess insgesamt bedeuten?
Ich glaube, man muss sich immer klar machen, dass wir ja ganz am Anfang stehen. Die US-Administration hat immer gesagt, ihr oberstes Ziel ist, zu verhindern, dass der Iran eine Atombombe bekommt. Und da musste Außenminister Rubio einräumen. Ja, davon ist man noch weit weg, denn Bedingung dafür ist eben die Öffnung der Straße von Hormuz. Allerdings ist Donald Trump darauf angewiesen, dass sich in dieser Frage etwas bewegt. Denn die Amerikaner ächzen über die hohen Spritpreise. Donald Trump steht unter Druck. Ich schließe also nicht aus, dass es möglicherweise zu einer Art Deal kommt. Wie viel Substanz das dann am Ende hat und ob wir irgendwie weitergekommen sind im Vergleich zur Situation vor dem Krieg, das ist fraglich.
Vielen Dank, Sarah Schmidt in Washington. Es läuft wie geschmiert. Das ist die Botschaft, die sich wohl viele in Deutschland wünschen, wenn es um unsere Wirtschaft geht. Denn die stand jüngst ja nicht ganz so glänzend da, nach Jahren der Rezession oder bestenfalls Stagnation. Und immerhin scheint es kleine Hoffnungsschimmer zu geben in einzelnen Branchen. Das zeigen neue Zahlen der Maschinenbauer. Doch geben die schon Anlass zu echtem Optimismus? Das zeigt uns Martin Rottach.
Dass ihm heute der Chef über die Schulter schaut, für Industriemechaniker Dominik Schick nicht alltäglich. Alltag für ihn die Produktion von Hochpräzisionswerkzeugen, Kunden unter anderem die Autoindustrie und der Maschinenbau. Dass derzeit viele Unternehmen in der Industrie tausende Stellen abbauen, kriegt der 30-Jährige natürlich mit. Er macht sich aber wenig Sorgen, sagt er.
Solange ich hier beim Horn bin, aktuell nicht, weil ich bin hier sehr glücklich und unserem Unternehmen geht's gut. Wir werden immer größer. Und es spricht ja eigentlich für sich.
Die Firma beschäftigt weltweit 1500 Mitarbeiter, liefert seine Werkzeuge in 70 Länder. Das Geschäft in Europa und Deutschland schwächelt nach wie vor, sagt Geschäftsführer Markus Horn. Doch außerhalb Europas, vor allem in den USA, gäbe es inzwischen Lichtblicke.
Wir sehen, dass wir ein internationales Unternehmen sind und wir entwickeln selbstverständlich unsere Werkzeuge für den deutschen, europäischen Markt, aber auch für das außereuropäische Ausland. Und dort sehen wir Wachstum.
Ein Trend, den die gesamte Branche derzeit spürt, das zeigen aktuelle Zahlen des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer, kurz VDMA. Demnach verzeichneten sie im ersten Halbjahr ein Auftragsplus von insgesamt 5%. Der Grund vor allem ein deutlicher Anstieg außerhalb Europas, plus 16%. Demgegenüber steht ein Rückgang in Europa und Deutschland, -8% in Europa, in Deutschland sind es -2%.
Wir hatten ja auch schon im ersten Quartal ein Plus von 4% im Auftragseingang und auch schon im letzten Quartal letzten Jahres ein leichtes Plus von 3%. Insofern wird sich davon auch einiges in der Produktion dann zeigen jetzt in den nächsten Monaten.
Ein Hoffnungsschimmer beim Auslandsgeschäft also. Für Deutschland gibt es in der Branche aber noch einen Wunschzettel.
Wir benötigen auf jeden Fall Fachkräftezuwanderung und Entlastung der Menschen, der Bürger, damit sie mehr investieren können und damit auch Unternehmen mehr investieren können.
Sollte sich der Aufwärtstrend im Ausland festigen, könnte das aber auch für Aufschwung in Deutschland sorgen. Das sei in der Vergangenheit oft so gewesen, sagt Handelsexperte Jürgen Mattes, und könnte sich wiederholen.
Dann bedeutet das hier, okay, wir können mehr produzieren, es lohnt sich wieder mehr zu investieren. Dann sprang der Funke auf die Investitionen hierzulande über und dann kam ein selbsttragender Aufschwung in Gang.
Hier in Tübingen bei der Paul Horn GmbH schauen Chef und Mitarbeiter optimistisch in die Zukunft. Das Unternehmen investiert Millionen, hofft auf den Aufschwung auch in Deutschland. Denn nur mit ihm können Mitarbeiter wie Dominik Schick weiterhin ohne Sorgen zur Arbeit kommen.
Anja Kohl in Frankfurt am Main. Anja, warum läuft es denn besser für die Maschinenbauer?
Ja, die Auftragsbücher sind wieder voller, deshalb läuft es besser. Deutsche Maschinenbauer sind ja global aktiv, sie verdienen überall auf der Welt Geld. Und die Firmen haben sich durch Krisen hinweg widerstandsfähiger aufgestellt. Das heißt, die Lieferketten wurden breiter, die Vorprodukte wurden häufiger auf Lager genommen. Man ist nicht mehr nur von wenigen Zulieferern abhängig und all das zahlt sich jetzt aus. Und während Konkurrenten im Zuge des Irankrieges teilweise nicht liefern konnten, waren deutsche Maschinenbauer dazu in der Lage, gestiegene Kosten konnten sie zumindest teilweise über höhere Preise weitergeben. Und die US-Zölle, die belasten schon, aber die sind immer noch niedriger als für viele andere Staaten. Und das ist dann relativ gesehen, so kurios dies klingt, schon wieder ein Wettbewerbsvorteil. Unterm Strich profitiert die Branche von ihrer Krisenfestigkeit und davon, dass der deutsche Maschinenbau immer noch für Qualität steht.
Was bedeutet diese Entwicklung nun für den Wirtschaftsstandort Deutschland?
Na, es zeigt, der Wettbewerb geht einfach immer weiter und aufgeben oder schlechtreden sind bestimmt keine Lösung. Weiter und wieder erfolgreich sind die Unternehmen, die flexibel bleiben, die sich schnell an neue Bedingungen anpassen können. Die größte Herausforderung für Deutschland bleibt der tiefgreifende Umbau der Industrie. Vor allem die Autobranche passt ja nach Jahren des Zögerns ihre Kapazitäten derzeit an die veränderte Nachfrage an. Aber gesamtwirtschaftlich nimmt die Wirtschaft schon etwas Fahrt auf, auch dank staatlicher Investitionen. Es ist entscheidend, dass mehr private Investitionen folgen. Dafür müssen die Rahmenbedingungen verbessert werden, insbesondere für mittelständische Firmen, denn die erzielen die meiste Wertschöpfung. Und die können, anders als große Konzerne, nicht einfach auswandern und weggehen. Die müssen hier im Land klarkommen.
Vielen Dank für die Einschätzung. Anja Kohl, danke.
Gerne.
Und weiter geht's mit Nachrichten und mit Susanne.
Mit Drohnen und Raketen hat das russische Militär in der Nacht erneut die Ukraine angegriffen. Aus der Hauptstadt Kiew und deren Umland wurden heftige Explosionen gemeldet. Mindestens 17 Menschen kamen laut Präsident Zelensky ums Leben. Außerdem gäbe es viele Verletzte. Die ukrainische Luftwaffe konnte nach eigenen Angaben keine der 28 russischen Raketen abwehren, weil sie nicht mehr über ausreichend Abfangraketen verfügt. 7 Mitglieder und ein Unterstützer einer rechtsextremen Gruppe sind in Hamburg zu Haftstrafen verurteilt worden. Die Gruppe nannte sich Letzte Verteidigungswelle und verübte Anschläge auf ein Asylbewerberheim und ein Kulturhaus. Nach Überzeugung des Gerichts wurde nur dank glücklicher Umstände niemand verletzt. Zur Tatzeit waren die Verurteilten zwischen 14 und 21 Jahre alt. Die Urteile ergingen deshalb nach Jugendstrafrecht, unter anderem wegen versuchten Mordes und Brandstiftung. Der als progressiv geltende Demokrat Abdul El-Sayed hat die parteiinterne Wahl als Anwärter für den Senatssitz von Michigan gewonnen. Damit wird El-Sayed im November als Spitzenkandidat gegen den Republikaner Mike Rogers ins Rennen gehen. El-Sayed setzte sich gegen die eher moderat wahrgenommene Demokratin Haley Stevens durch. Ein Erfolg für den linksprogressiven Flügel der Demokraten, denn die Partei ringt derzeit um ihre politische Ausrichtung. Der Schwimmer Florian Wellbrock hat bei der Europameisterschaft in Paris die zweite Goldmedaille geholt. Nach seinem Sieg gestern über die 10 Kilometer im Freiwasser war der 28-Jährige auch über die halbe Distanz der Schnellste. Erneut setzte sich Wellbrock in der Seine gegen den Ungarn David Bethlehem durch. Auf Platz 3 kam Gregorio Paltrinieri aus Italien.
Erklimmen wir noch gemeinsam die Alpen und gehen dorthin, wo die Welt zumindest bei diesem Anblick noch in Ordnung scheint. Doch so ganz stimmt das auch nicht, wenn man nämlich dem Gehör schenkt, was gerade Hütten des Deutschen Alpenvereins melden. Auch bei ihnen wird nämlich das Wasser knapp. Teilweise müssen Waschräume geschlossen und das Trinkwasser per Hubschrauber angeliefert werden. So früh in der Saison, so großer Wassermangel, das sei neu, berichten Hüttenwirte. Eine Herausforderung. Doch wie Katharina Reichert mittendrin vom Edmund-Probst-Haus bei Oberstdorf im Allgäu berichtet, nicht die einzige. Im Bett wartet manchmal das nächste Problem.
Also ich habe jetzt schon ein paar Touren gemacht und bei mir schwingt immer so eine Angst mit, muss ich sagen.
Ja, eher ein bisschen eklig.
Also ich muss es nicht mit nach Hause nehmen, ehrlich gesagt.
Hüttenwirte wie Matthias Geiger haben ein Problem. Immer öfter bringen Wanderer Bettwanzen mit auf die Hütte. Erst vor kurzem gab es wieder Alarm.
Wir haben jetzt doch ein Tier gefunden, dann ist man schon ein bisschen geknickt an dem Tag. Ja.
Seine Frau Ivanka Geiger kontrolliert alle Zimmer sorgfältig. Mehr als 70 Schlafplätze.
Also gerade in dem Lager ist extrem schwer, weil du siehst ja, da sind überall die Holzvertäfelungen. Und das überall könnten die drin sitzen. Genau.
Die Bettwanzen haben es leicht, sich hier einzunisten. Außerdem kommen jeden Tag neue Wanderer. 9000 übernachten jährlich auf dem Edmund-Probst-Haus. Jeder könnte Bettwanzen mitbringen. Ivanka Geiger sucht nach möglichen Spuren.
Die heben da die Matratzen, schauen auch drunter, weil das ist wie Fliegenkot. Und dadurch erkennt man es ganz gut, wenn du welche hast.
Die Bettwanzen stechen die Wanderer, vor allem nachts, verursachen juckende Pusteln. Sonst sind sie harmlos. Diesmal findet die Hüttenwirtin nichts weiter. Vergangenes Jahr musste sie den Kammerjäger rufen.
Also das war ein Schock, klar. Aber mittlerweile, ja.
Um die Bettwanzen auszurotten, hat der Experte alle Ritzen mit scharfkantigem Gesteinsmehl eingesprüht. Das Mittel verletzt die Tiere beim Drüberkrabbeln tödlich. Die Behandlung ist aufwendig und muss mehrfach stattfinden. Als Eigentümer trägt der DAV die Kosten.
Wenn der dreimal da war, dann ist man da relativ schnell gute fünfstellige Summen los. Also zwischen 20.000 und 30.000 Euro gehen da ziemlich zügig über den Tisch.
Insgesamt sind jährlich 15 bis 20 deutsche Alpenvereinshütten von Bettwanzen betroffen. Um die Plage einzudämmen, haben DAV und Hüttenwirte den lästigen Tierchen den Kampf angesagt. Seit Anfang Juli werden im Allgäu neue Regeln getestet.
Wart ihr schon auf einer anderen Hütte vorher oder so? Wir arbeiten präventiv gegen Bettwanzen. Und wenn man seinen Rucksack mit hochnehmen will, muss man so einen Sack kaufen. Der kostet 3 Euro, das ist so ein großer Zipper.
Nur im Plastiksack darf der Rucksack mit aufs Zimmer, denn er ist die mögliche Wanzenschleuder und damit das Problem.
Wo man halt hinschwitzt. Da riecht es wunderbar nach Mensch und das ist das, was sie brauchen. Und solange man den frisch tragen hat, ist er auch noch schön warm. Und also Wärme und menschlicher Geruch ist genau das, was sie gern mögen, die Tierchen.
Diese jungen Frauen kommen von einer anderen Hütte und haben schon Erfahrung mit den sogenannten Bugbags.
Ungewohnt. Es knistert viel, man muss halt vorher gucken, was man wo reinpackt.
Ja, an sich ist es okay, aber man ist irgendwie viel am Räumen, dass man schaut, okay, man darf auf dem Zimmer nicht so viel hin und her packen, nicht so viel ausräumen.
Die Alternative ist, die Rucksäcke im Trockenraum abzustellen und nur das Nötigste mit aufs Zimmer zu nehmen. Außerdem müssen alle Hüttenschlafsäcke in die Mikrowelle. Durch die Hitze sterben Bettwanzen und ihre Eier ab. Auch Kälte mögen die Tierchen nicht, eine Option für zu Hause.
Ja, ich mache es vorsichtshalber tatsächlich, dass ich die Sachen einfach in eine Tiefkühltruhe lege, ein paar Tage, einfach um auf so eine Nummer sicher zu gehen, dass alles gut ist.
Aus Angst, Bettwanzen mit nach Hause zu nehmen, halten sich im Allgäu viele Wanderer an die neuen Regeln.
Es lohnt sich, würde ich sagen. Wir hätten einen ganz anderen Befall schon, denke ich, sonst.
Weil die Testphase so positiv läuft, denkt der Alpenverein darüber nach, Bettwanzenbeutel auch in anderen Regionen und dauerhaft einzuführen.
Dass die Flamme der Erinnerung eines Tages erlischt, es ist eine Sorge, die wohl einige Menschen umtreibt in Hiroshima. In der Stadt, auf die 1945 die erste im Krieg eingesetzte Atombombe abgeworfen wurde. Mahnmale bleiben zwar, doch mehr als 8 Jahrzehnte nach dem Inferno, das Hiroshima zerstört hat, verändert sich nicht nur das Gedenken. Auch die Debatte über Atomwaffen wird in Japan neu und anders geführt. Und so hat es sich eine Frau zur Lebensaufgabe gemacht, immer wieder zu erinnern. Auf ihre Art. Johannes Edelhoff.
Jede Bewegung verlangt Kraft, Balance, absolute Kontrolle. Yoko Morishita tanzt seit 75 Jahren und immer noch Hauptrollen.
Ich finde es nicht anstrengend. Schließlich mache ich das, was ich über alles liebe. Dass ich das jeden Tag so weitermachen kann, macht mich sehr glücklich.
Im November tanzt sie wieder Clara, das junge Mädchen aus dem Nussknacker. Ihr Tänzerleben führt sie als erste Japanerin auf die Bühne der Pariser Oper, nach New York und Stuttgart. Im Ausland wird sie immer auf ihre Herkunft angesprochen. Geboren 1948 in Hiroshima.
Was ich selbst tun kann? Von der Bühne aus vielen Menschen Hoffnung, Mut, Träume und Sehnsucht vermitteln.
3 Jahre vor ihrer Geburt explodiert in Hiroshima die erste im Krieg eingesetzte Atombombe. Zehntausende sterben sofort. Morishitas Mutter überlebt. Tagelang sucht sie in den Trümmern nach der Großmutter und findet sie lebend, aber schwer verbrannt. Für Yoko Morishita wird die Großmutter zum Vorbild, das strenge Tänzerleben durchzuhalten. Doch heute rüstet Japan so stark auf wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. In 3 Grundsatzdokumenten legt die Regierung neu fest, wie sich das Land künftig verteidigen will. Dabei geht es auch um nukleare Abschreckung. Ausgehend von diesem starken Krisenbewusstsein ist es unerlässlich, die Diskussion über die Überarbeitung der 3 Dokumente so zu führen, dass alle Optionen in Betracht gezogen werden. Zugleich hält die Regierung offiziell an den 3 Nicht-Atom-Prinzipien fest. Atomwaffen weder besitzen, noch herstellen, noch ins Land lassen. Überlebende der Atombombenabwürfe kritisieren Koizumis Äußerungen dennoch. Die Mahnung an Hiroshima und Nagasaki prägt auch Morishitas Inszenierung.
Selbst während wir hier gerade miteinander sprechen, toben überall auf der Welt Kriege. Dennoch glaube ich, dass der Mensch zwar hässliche Kriege entfesseln kann, aber gleichzeitig auch etwas Schönes wie den Frieden bringen kann.
Morgen gedenkt Hiroshima der Opfer. Morishita gibt dem Nie wieder eine Bühne, während Japan neu darüber streitet, wie lange dieses Versprechen noch trägt.
Was uns noch fehlt, ist der Blick aufs Wetter. Mit dir, Sven. Wir lauschen gerne und hoffen natürlich auf Abkühlung.
Ja, und wenn man schon so fleißig hofft, dann gibt's sie auch manchmal. Und das ist etwas, was ja viele im Land, glaube ich, jetzt mal dringend gebrauchen können, auch wenn der Regen ausbleibt, den wir natürlich auch dringend gebrauchen könnten. Wir gucken mal auf Temperaturen, Abkühlung an einigen Beispielen. Bremen heute 30, morgen 25, Weimar heute 34, morgen dann 28. Und, das kann man auch selten so formulieren, ein deutlicher Temperaturrückgang in Regensburg auf 30 Grad. Da gab es nämlich heute 37 Grad und jetzt gucken wir uns den Trend nochmal an. Bleiben jetzt in Weimar, springen also nochmal nach Thüringen. Und was man hier sieht, ist der Rückgang. Also Freitag, Samstag, die Durchlüfttage im Land. Nicht nur in Weimar, auch anderen Orten. Aber dann kommt die Hitze gleich mit Entschlossenheit zurück. Kurz die Isobarenkarte, die zeigt, dass hier von Westen gleich das nächste hochkommt. Und das ist leider, muss man an der Stelle formulieren, die Pegelstände der Flüsse sind ja nun extrem niedrig. Das ist leider der Grund eben dafür, dass kein Regen, kein Landregen kommt, sondern immer nur mal solche Gewitterzonen wie hier jetzt zum Beispiel in Oberbayern, gerade in Benediktbeuern, 20 Liter in der letzten Stunde gefallen pro Quadratmeter, bis zu 100 Kilometer pro Stunde Windböen. Das Ganze zieht im Verlauf der Nacht hier im Süden weiter nach Osten, Berlin, Brandenburg, das Umfeld, die Gewitter lassen nach. Danach eine ruhige Nacht. Morgen Vormittag ziehen ein paar Wolkenfelder durch. Nur im Südosten weitere Schauer und Gewitter. Und dann von der Nordsee zum Abend nicht nur sehr windig, sondern dann sind auch ein paar Schauer möglich, die hier fallen können. Die Temperaturen in den Frühstunden, Eiffeltäler am frischesten. Wer da hingeht, kann richtig durchatmen. 11 Grad, 22 in der Lausitz. Alle anderen dazwischen im Westen kühler als im Osten. Morgen Nachmittag 30 Grad zwischen Markgräflerland und Lausitz. Nach Nordwesten erkennbar kühler und frischer. Und die Aussichten zeigen dann im Norden einen frischeren Freitag. Im Süden bleibt es hochsommerlich. Und die Hitze kommt am Samstag schon wieder zurück. Im Südwesten, Jesse, bis 35 Grad.
Sven, vielen Dank. Das waren heute unsere Tagesthemen in der ARD Story. Geht es jetzt um gefälschte Markenkleidung, die massenhaft auf unseren Markt kommt.
Nämlich in der Dokumentation Trügerische Etiketten, Chinas Modemafia in Europa.
Wir wünschen einen schönen Abend. Bis morgen sehr gerne.
Tschüss.
Tschüss.